Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum ist der Holodomor kein Genozid nach der Konvention der Vereinten Nationen? Was richten Missverständnisse über und unter Juden an? Und wie besonders ist ein virtueller Spaziergang durch Frankfurt? Themen dieser Stunde. Millionen von Menschen sind auf Stalins Befehl Anfang der 1930er Jahre in der Sowjetunion verhungert. Auslöser war der Widerstand gegen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die sowohl zu einem dramatischen Ernterückgang führte als auch zu Zwangsrequirierungen. Wenige Tage nachdem in der Ukraine des Holodomors gedacht wurde, will die Bundesregierung zusammen mit der Union morgen einen Antrag einreichen, der erfüllen soll, was die Ukraine seit 1991 fordert. Die Anerkennung eines Genozids an den Ukrainern durch die Sowjetunion. Der Regensburger Osteuropa-Historiker Guido Hausmann ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die UN-Konvention von 1948 besagt, Völkermord liegt bei der Absicht vor, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Wie sieht das für Sie in der Ukraine aus? Ist der Fall des Genozids gegeben?
Also wir sind hier unterschiedlicher Meinung, wir Historiker. Man kann aber durchaus von einem Völkermord an den Ukrainern sprechen. Sollte dann aber berücksichtigen, dass man hier nicht die Genozid-Definition von 1948 zugrunde legt. Die fokussiert nationale, ethnische, religiöse und rassische Gruppen, während es hier eine Mischform ist von sozialen, politischen und nationalen Kriterien.
Der ukrainische Botschafter Melnik hat der deutsch-ukrainischen Historikerkommission, zu der Sie gehören, vor 2 Jahren die Freundschaft gekündigt, weil sie gespalten war, wie Sie es gerade schon aus der Kollegenschaft der Historikerinnen und Historiker erläutert haben. Wie ist die Kommission damit umgegangen?
Wir haben in der Kommission einen breiten Konsens gefunden, dass wir eben keine Behörde des Staates sind, die irgendwas auszuführen hat, was etwa die ukrainische Regierung diktiert, sondern dass wir eine professionelle Vereinigung sind, in der es unterschiedliche Meinungen gibt. Das war ein breiter Konsens zwischen deutschen und ukrainischen Historikerinnen und Historikern, der uns sehr wichtig ist. Es ist schade, dass wir die Schirmherrschaft des ukrainischen Außenministeriums da verloren haben. Aber wir hoffen, dass wir sie wieder gewinnen können, ohne dass wir unsere Definition als eine professionelle Gruppierung irgendwie aufgeben müssen.
Lassen Sie uns nochmal ins Detail gehen. Stalin hat schon 1929 nicht von der Liquidierung von Nationen gesprochen, sondern von einer sozialen Klasse, nämlich der Kulaken. Ist diese Aussage erheblich?
Die ist bekannt. Insofern gibt es, glaube ich, auch hier einen breiten Konsens. Was wir jedoch sehen, ist, dass es gleichzeitig ab 1929-30 eine Politik und eine repressive Politik, eine Verfolgung von ukrainischen Intellektuellen gibt und dass wir 1932, als die eigentliche Hungersnot und der Hungertod von Hunderttausenden Ukrainer noch bevorstand, dass gleichzeitig eine Politik von Stalin und den bolschewistischen Führern formuliert wurde, die dezidiert und explizit gegen die Ukraine und die Ukrainer gerichtet war. Hier läuft beides zusammen.
Und was ist mit den ja mutmaßlich bis zu 3 Millionen toten Kasachen, Wolgadeutschen beispielsweise? Ist es falsch, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, das weise nochmal ganz deutlich darauf hin, dass Stalins Priorität eben nicht ein geplanter Tod war, sondern die Ausbeutung von Ernährungsressourcen?
Auch da gibt es keine großen Meinungsverschiedenheiten. Die Frage ist, zum einen könnte in Kasachstan ein Vorstoß entstehen und gefragt werden, war dies nicht ein Genozid an der kasachischen Bevölkerung? Da würde sicherlich nichts dagegen sprechen. Wir haben, glaube ich, schon im Fall der Ukraine deutliche Verweise darauf, dass die nationale Komponente eine wichtige Rolle spielte. Aber ursprünglich, 1928, 29, 30, würde ich auch es so sehen, dass Politik zunächst richtete gegen das unabhängige Bauerntum, das zerstört werden sollte, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Regionen der Sowjetunion.
Der Holodomor ist in Deutschland vielen gar nicht bekannt. Herr Hausmann, warum ist das so?
Zum einen durfte in der Sowjetunion seit 1932/33 darüber nicht öffentlich gesprochen werden. Und dann sehen wir auch, dass schon 1932/33 nur sehr sporadisch Informationen über die Hungersnot nach Deutschland gelangen. Deutschland hatte 3 Konsulate in der Ukraine, die waren sehr gut informiert. Sie gaben die Informationen auch ans Auswärtige Amt nach Berlin weiter. Aber das Ziel der Politik war noch ganz im Geiste von Rapallo, nicht eine Konfrontation mit der Sowjetunion zu suchen. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen von Journalisten, die es am KGB vorbei geschafft haben, in die Hungergebiete zu reisen. Also von daher ist praktisch seit dieser Zeit, seit 32/33, eine sehr spezifische Überlieferungsgeschichte da, die auch erklärt, warum bis in die 90er Jahre in Deutschland und in anderen westlichen Ländern so wenig über diesen Holodomor bekannt gewesen ist.
Wie stehen Sie als Geschichtswissenschaftler zu dem Antrag, der morgen im Bundestag eingereicht werden soll?
Also zunächst begrüße ich, dass die Opfer gewürdigt werden. Es werden Fragen offen bleiben.
Welche?
Das betrifft auch die Genozidfrage, die uns weiter begleiten wird. Ich finde es aber wichtiger, dass wir wirklich das Wissen über dieses traumatische Ereignis für die Ukrainer, dass dieses Wissen in die Öffentlichkeit gelangt, als dass sich die Diskussion sozusagen nur verengt auf die Frage des Genozides und der Definition des Genozides. Denn dieser Holodomor, das ist seit den 1990er Jahren etwas, was die Ukrainer vereint, mehr als die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, die zum Teil auch spaltet in der Ukraine. Und es ist etwas, das wachgerufen wird. Schon damals gab es einen Angriff auf die Ukraine als Nation oder als Ganzes. Und jetzt gibt es eben wieder einen Angriff auf die Ukraine, einen Angriff, der auf die Vernichtung der Ukraine als Nation abzielt.
Aber damit würden doch dann auch die Kasachen und Wolgadeutschen, die anderen ethnischen Gruppen, die Opfer in diesem Holodomor wurden, vergessen, oder?
Nein, das meine ich gar nicht und ich würde mich sehr dagegen wehren. Und ich glaube auch viele Ukrainer würden sich sehr dagegen wehren. Selbstverständlich auch ukrainische Historikerinnen und Historiker schreiben darüber seit langem, dass es eben auch Deutsche in der Sowjetukraine zu Beginn der 30er Jahre, Juden, Polen in der Sowjetukraine umgekommen sind. Dass auch russische und deutsche Bevölkerung an der Wolga umgekommen ist, dass Kasachen zu Hunderttausenden umgekommen sind. Ich glaube, da würde jetzt niemand gegen opponieren wollen.
Und Sie fürchten nicht, dass dieses politische Signal aus Deutschland den Winter, diesen Krieg für die Ukrainer noch schlimmer machen könnte? Mit Blick auf Russland natürlich.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass 2018/19 hat man von Politikern in Berlin schon gehört, dass eigentlich man versucht hat, das Holodomor-Thema wegzuschieben, weil man eben Proteste aus Russland befürchtet hat. Genauso wie man 2016 überrascht war von den Protesten von Erdogan nach der Anerkennung des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich. Also hier hatte man 2018/19 die Befürchtung von Protesten aus Russland. Und das scheint jetzt kein ausschlaggebender Grund mehr zu sein.
Sagt Guido Hausmann, der Historiker aus Regensburg. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke, Ihnen auch.
Im November vor einem Jahr rückte die Ampelkoalition die Ministerstühle und auf die Christdemokratin Monika Grütters folgte die Grüne Claudia Roth. Nicht wenige will sagen, die allermeisten hat diese Entscheidung damals überrascht. Unser Hauptstadtkulturkorrespondent Jürgen König kommentiert fast ein Jahr nach der Vereidigung die Arbeit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Kulturpolitik sei Gesellschaftspolitik, sagte Claudia Roth im Februar in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Ihr Amt wolle sie ausrichten als Staatsministerin für Kultur und Demokratie. Beides gehöre für sie zusammen. Wer wollte dem widersprechen? Wie ernst es ihr damit war, zeigte sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, als Claudia Roth schnell reagierte, Hilfen zusagte und ukrainische und russische Künstlerinnen und Künstler ins Kanzleramt einlud. Auch in ihren Reden brachte die Staatsministerin für Kultur und Medien viele gute Stichworte zur Erinnerungskultur einer Einwanderungsgesellschaft, zu den Erinnerungskulturen Ost und West, die zusammenzuführen seien, zur Dekolonisierung, zu Nachhaltigkeit und Green Culture, zu Geschlechtergerechtigkeit, Teilhabe und Diversität, zur Kunstfreiheit, die sie wie eine Löwin verteidigen wolle. Claudia Roth ist eine gute Rednerin, spricht oft frei, wenig staatstragend, das hat etwas Erfrischendes. Allein jenseits der Festreden war von Claudia Roth oft genug wenig zu sehen und zu hören, zur Documenta-Debatte etwa tauchte sie ab, gerade hier hätte man sich eine große Rede, die Klarheit schafft, gewünscht. Mit den Corona-Hilfen für Kulturschaffende und Kreative setzte Claudia Roth fort, was ihre Amtsvorgängerin Monika Grütters auf den Weg gebracht hatte, doch wirklich ehrgeizig wirkte, etwa bei der Entwicklung neuer Finanzhilfen zum Ausgleich von Inflation und Energiekrise, vor allem Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, nicht Claudia Roth. Erst im Oktober wurde mit Michael Kellner ein Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft benannt. Die angekündigte Anlaufstelle Green Culture für einen ökologischen Umbau der Kultur- und Medieneinrichtungen lässt auf sich warten, soll nun im nächsten Jahr geschaffen werden. Der Kulturpass für 18-Jährige wurde mit großem Bohai vorgestellt, doch weil die Kulturstaatsministerin keinen Plan vorlegen konnte, wie das Projekt konkret umgesetzt werden soll, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die dafür vorgesehenen 100 Millionen Euro erstmal gesperrt. Notwendige Energiesparmaßnahmen beim Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts in Berlin hatte der Bundesrechnungshof schon im März 2021 angemahnt. Während die Architekten noch über Lösungsmöglichkeiten nachdachten, trat im Dezember des Jahres Claudia Roth ihr Amt an, doch erst vor 2 Wochen kündigte sie an, 10 Millionen Euro für die erforderlichen Energiesparmaßnahmen bereitzustellen. Die konkreten Pläne dazu sollen erst im Frühjahr vorgestellt werden, was mit großer Wahrscheinlichkeit heißt, dass der Bau nicht wie vorgesehen 2026 fertig sein wird und die geplanten 364 Millionen Euro für den Bau nie und nimmer reichen werden. Die Konzeptlosigkeit ihres kulturpolitischen Handelns ist die große Schwäche der Staatsministerin Claudia Roth. Nach einem Jahr im Amt zeigt sich, dass viele der großen Themen bislang nicht angegangen wurden. Grundzüge einer Neuausrichtung von Kino- und Filmförderung wurden verschoben. Über die Frage des Bibeltextes auf der Kuppel des Humboldt-Forums stieß Claudia Roth eine intensive Debatte an, als ob Deutschland derzeit nicht Wichtigeres zu diskutieren hätte. Doch über die Verwaltungsstruktur des Hauses gibt es nur die vage Idee, die Stiftung Humboldt-Forum, die den Betrieb, die Veranstaltungen und die Wechselausstellungen des Hauses organisiert, sie soll in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz integriert werden. Dabei hatte ein Gutachten des Wissenschaftsrates 2020 deren Auflösung empfohlen. Monika Grütters war der Empfehlung nicht gefolgt, berief ein Gremium, das eine Verwaltungsreform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erarbeiten soll. Doch Claudia Roth kehrte erstmal zu symbolischen Grundsatzfragen, etwa über den Namen der Preußenstiftung, zurück. In der Diskussion über eine größere Autonomie der in der Stiftung zusammengefassten Museen, über deren Finanzierung und Personalausstattung gab es keine Fortschritte, nur Stillstand. So fällt die Bilanz mager aus, viele Überschriften, wenig Konkretes. Aus der Staatsministerin für Kultur und Demokratie muss dringend eine für praktiziertes Verwaltungshandeln werden, sonst bleibt sie nur eine Staatsministerin für Symbolpolitik.
Jürgen König kommentierte. Vorurteile und Stereotype, sie sind die Folge von Missverständnissen. So hat das Jüdische Museum Wien seine neue Ausstellung angekündigt. 100 Missverständnisse über und unter Juden heißt sie und Museumsdirektorin Barbara Staudinger erklärt sie am Eröffnungstag. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Ausstellung hat 7 Kapitel. Mit welchem Missverständnis beginnt sie?
Sie beginnt eigentlich mit dem größten Missverständnis, dass nämlich Juden irgendwie anders wären als andere Menschen.
Und wie werden die 6 Kapitel, die darauf folgen, präsentiert? Und mal schauen, wie diese Ausstellung konzipiert ist.
Die Ausstellung geht an und für sich über kitschiges, romantisierendes und von Stereotypen behaftetes Denken über Jüdinnen und Juden. Da finden sich in der Ausstellung sehr unerwartete Objekte, altbekanntes, das anders interpretiert wird, viel Kunst, die jüdische Perspektiven zeigt und eben einen anderen Blick auf das Problem wirft und auch Objekte aus dem eigenen Haus.
Wie ist das denn? Sind für Sie, für Ihr Team alle Missverständnisse gleich bedeutungsvoll oder gibt es da eine Hierarchisierung?
Eigentlich gibt es keine Hierarchisierung. Ich würde sagen, das Wichtigste ist eigentlich das Zusammenspiel der verschiedenen Vorurteile, Stereotypen, Bilder, die die nichtjüdische Bevölkerung von Juden und Jüdinnen hat. Und in diesem Zusammenspiel wird daraus eigentlich so eine Vorstellung, wie die Juden denn sind.
Es geht, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung, nicht darum, falsch durch richtig zu ersetzen. Warum wäre diese Herangehensweise auch ein Missverständnis?
Naja, diese Herangehensweise, würde ich sagen, ist schon oft erprobt. Wenn wir uns die Anti-Antisemitismus-Education anschauen, wird ganz oft damit gearbeitet, ihr glaubt, Juden sind so und so. Nein, wir sagen euch, wie es richtig ist und das habt ihr jetzt zu glauben. Das ist ein belehrender Ansatz, der, glaube ich, im Museum nicht gut funktioniert. Ich glaube, Museen sind dafür da, Menschen zu überraschen, auch zu enttäuschen manchmal, im besten und positivsten Sinn zu enttäuschen. Also nicht das zu zeigen, was man erwartet, sondern etwas Unerwartetes zu zeigen. Und wir haben oft einen satirischen, humorvollen, augenzwinkernden Blick auf die Missverständnisse geworfen, auch mit dem Wunsch, dass man vielleicht einmal darüber lacht und sagt, ja, siehst, das war wirklich ein Missverständnis.
Es wird betont, dies sei die erste Ausstellung, die die Probleme des Philosemitismus fokussiert. Welches Missverständnis liegt denn hier vor?
Tatsächlich, im Gegensatz zum Antisemitismus, ist der Philosemitismus schlecht erforscht und ist tatsächlich auch noch nie im Zentrum einer Ausstellung gestanden. Philosemitismus im Sinne von einem gut gemeinten, liebevollen Umarmen, das aber nicht minder vorurteilsbehaftet ist, wird in allen Kapiteln thematisiert, wird mit ganz vielen Objekten belegt. Ein Objekt, das auch ein Plakatsujet ist, ist der sogenannte Judenfreund. Ein Besucher von Pro-Israel-Demonstrationen in Berlin.
Die Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin hat in der NZZ gerade geschrieben, sie höre beim Wort Jude immer gesprochene Gänsefüßchen und fragt, wieso kann in Deutschland niemand das Wort Jude aussprechen? Zu welchem der 100 Missverständnisse gehört diese Erfahrung? Können Sie uns das sagen?
Missverständnis 1. Gleich im Intro haben wir unser allererstes Objekt, ist eine künstlerische Arbeit von Cary Leibovitz, einem Künstler aus New York, der eine Konversation zeichnet. Das eine ist ein unbeschriebenes Blatt, eine DIN-Norm, der normale Mensch sozusagen, der sagt Hi Jew Boy zum anderen. Der wird aber sofort zum Judenstern. Das heißt also, in dem Moment, wo Jude ausgesprochen wird, ist für viele Leute es so, diese Person wird nur mehr als Jude wahrgenommen. Kann gar nicht mehr sagen, mir schmeckt lieber besser Apfelstrudel als Gugelhupf, also irgendetwas Banales, sondern das ist dann ein jüdischer Apfelstrudel, ein jüdischer Gugelhupf und ein jüdisches Gefühl dazu. Es hat auch letztes Jahr in Österreich eine Autorin, Alexia Weiß, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Jude ist kein Schimpfwort. Da thematisiert sie eben auch, dass Jude und Jüdin von vielen Nichtjuden und Nichtjüdinnen so wahrgenommen wird, als wäre das noch durch den Nationalsozialismus belastet. Und man flüchtet sich deswegen in Umschreibungen wie jüdische Mitmenschen, jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen und anderes, das aber Juden und Jüdinnen wieder zu anderen macht und nicht einfach zu Menschen, wie wir alle auch.
Der Titel der Ausstellung lautet ja Missverständnisse auch unter Juden. Was haben Sie da an Ihrem eigenen Haus hinterfragt?
Im eigenen Haus haben wir hinterfragt, womit sehr viel daran liegt. Eigentlich jede Ausstellung in jedem jüdischen Museum beginnt mit dem Nachweis des ersten Juden, ist meistens ein Mann, in der jeweiligen Stadt. Und das erzeugt ein Bild im Kopf. Und dieses Bild ist, die Stadt war schon da und die Juden kommen als migrantische Gruppe dazu. Und das stimmt natürlich nicht. So funktioniert Stadt nämlich nicht. Aber dieses Bild ist so dominant, dass die restliche Geschichte in jüdischen Museen nur mehr erzählt wird als Geschichte der Integration oder eben Desintegration. Und diese Geschichte wollen wir damit etwas aufbrechen und zu sagen, hallo, es kommen ja immer alle. Unsere augenzwickerte Perspektive ist, wir zeigen eine Chronik, wo geschrieben wird, dass ein paar hundert Jahre nach der Sintflut ein Jude in Wien sein jüdisches Reich gründete Und wir antworten also damit, nein, nein, es ist ganz anders. Die Juden waren zuerst da, alle anderen sind nachher gekommen.
In Deutschland wird ja 1700 Jahre Judentum gefeiert. Dieser Ansatz ist ja ein ganz anderer als den, den Sie für Ihre Ausstellung beschrieben haben, aber eben gerade auch erläutert haben, wo andere Projekte, andere Ausstellungen für Sie auch eine falsche Perspektive haben.
Ja, das ist ein anderer Aspekt. Allerdings wurde in Deutschland auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Rabbiner gesagt hat, 1700 Jahre Juden in Deutschland macht ja überhaupt keinen Sinn, weil die Juden waren da, bevor Deutschland Deutschland hieß. Eben, es geht darum, diese Bilder in den Köpfen, die sich festgesetzt haben, die oft wohlmeinend sind, aber eben auch wohlmeinende Vorurteile. Deswegen ist der Philosemitismus ja die andere Seite der Medaille des Antisemitismus, die sich eben festgesetzt haben und diese Bilder etwas aufzubrechen, zu stören, eine kleine Bildstörung reinzutun. Und mit dieser Bildstörung, dann denkt man sich, ist der Fernseher vielleicht kaputt? Muss ich den vielleicht ein bisschen verrückeln? Oder ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen? Ich glaube, das machen wir durch eine humoristische, augenzwinkernde, manchmal auch sehr ernste Art und Weise in der Ausstellung.
Sagt Barbara Staudinger, die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, über die neue Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden zu sehen bis zum 4. Juni 2023. Frau Staudinger, besten Dank für Ihre Erläuterung und einen schönen Abend.
Dankeschön, Wiederhören.
Jetzt geht's weiter mit Thomas Jedeke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Belarus befindet sich die inhaftierte Regierungskritikerin Maria Kolesnikova auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Dies teilten Unterstützer der Oppositionellen mit. Demnach wurde sie in einer Klinik in der Stadt Gomel im Osten des Landes operiert. Ihr Zustand sei ernst, aber stabil, hieß es. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Kolesnikova zählt zu den bekanntesten Gesichtern des regimekritischen Protests in Belarus. Christina Nagel.
Ihre Anwälte haben nach eigener Aussage erst heute von der Verlegung ins Krankenhaus erfahren, als sie zum dritten Mal vergeblich versuchten, zu ihrer Mandantin ins Straflager vorgelassen zu werden. Die 40-Jährige war im vergangenen Jahr von der belarussischen Justiz zu 11 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Gründung einer extremistischen Vereinigung und Verschwörung mit dem Ziel einer verfassungsfeindlichen Machtergreifung. Kolesnikova hatte sich bei der Präsidentschaftswahl 2020 an der Seite von Svetlana Tichanowskaja für einen Machtwechsel stark gemacht und nach der international nicht anerkannten Wiederwahl Lukaschenkos die Massenproteste mit angeführt. Einer inszenierten, erzwungenen Abschiebung aus Belarus hatte sie sich widersetzt und war ins Gefängnis gegangen.
Der Nachlass des Dichters Rainer Maria Rilke wird künftig im Deutschen Literaturarchiv Marbach verwahrt. Es sei ein Jahrhunderterwerb, sagte eine Sprecherin des Archivs der Deutschen Presseagentur. Den Kaufpreis wollte sie nicht nennen. Der Erwerb sei unter anderem von mehreren Stiftungen und vom Bund sowie vom Land Baden-Württemberg finanziert worden. Bislang wurde Rilkes Nachlass im Familienarchiv im badischen Gernsbach aufbewahrt. Er war fast 100 Jahre in Privatbesitz. Rainer Maria Rilke zählt zu den weltweit wichtigsten deutschsprachigen Autoren der literarischen Moderne. Einzelheiten zu dem Kauf sollen am Donnerstag in Berlin bekannt gegeben werden. Das kleine Londoner Horniman Museum gibt 72 Benin-Bronzen an Nigeria zurück. Das Museum überreichte zunächst 6 Objekte und ernannte die nigerianische Regierung offiziell zur Eigentümerin auch der übrigen Kunstschätze. Diese bleiben aber als Leihgaben zunächst weiter in London. Die Rückgabe sei die moralische und angemessene Antwort auf eine Anfrage des westafrikanischen Staates, teilte das Museum mit. Die Artefakte stammen größtenteils aus britischen Plünderungen. Nach Angaben der nigerianischen Museums- und Denkmalbehörde sind etwa 5000 Benin-Bronzen über die ganze Welt verteilt. Die meisten befinden sich im Britischen Museum in London, das eine Rückgabe bisher verweigert.
Wer sich die App Vava auf sein Smartphone lädt oder die Website Broadcasts from the Kitchen öffnet, kann jetzt einen Spaziergang der besonderen Art durch Frankfurt machen. Mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts für virtuelle Kunst wurde im Frankfurter Stadtraum nämlich ein ganz neuer Zugang entwickelt. Ludger Fittkau hat damit einen sehr interessanten Tag verbracht. Thank you.
Ausschnitt aus der Klanginstallation Birdkind von Katharina Pelosi. Sie ist Teil des Kunstprojekts Augmented Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main. Wer ein Handy hat, kann das Werk mittels eines QR-Codes auf einer Grünfläche am Mainufer aufrufen. Im Bild erscheinen Lautsprecher, die virtuell in die reale Landschaft platziert werden. Der Witz dieses Kunstwerkes, der sogenannten Augmented Reality, also erweiterten Realität oder kurz AR, ist allerdings der Sound.
Anstelle eines stürmischen Umsturzes, sie ist eine Transformation, die danach strebt, das rassistische, kapitalistische Patriarchat mit einem Meer der Verfahren zu überschwemmen.
Wir haben immer so ein bisschen als Ziel, dass wir, wenn wir jetzt ein paar neue AR-Pieces online stellen, dass wir Walks anbieten, begleitete Walks, also Treffpunkt, meinetwegen jetzt am Eurozeichen hier.
Das Eurozeichen, in dessen Nähe Thomas Friemel vom Kunstkollektiv Freitagsküche in Frankfurt am Main sein Fahrrad abgestellt hat, ist die mehrere Meter hohe Geldplastik vor der alten Hauptverwaltung der Europäischen Zentralbank gegenüber den städtischen Bühnen in Frankfurt am Main. In der Umgebung können mit dem Handy rund 20 digitale Arbeiten sicht- und hörbar gemacht werden. Das von der Stadt Frankfurt am Main geförderte Projekt soll vor allem die örtliche Kunstszene auf die Augmented Reality aufmerksam machen, so Thomas Friemel.
Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man versucht, möglichst viele Menschen, die kreativ arbeiten, auf das Medium hinzuweisen, die Barriere so niedrig wie nötig zu halten und die Technologie einfach öffnen, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was da auf uns zukommen könnte. Das ist jetzt kein Horrorszenario, es ist ein ganz normaler Teil dieser Technologie und wie sie genutzt werden wird.
Dem Kunstkollektiv Freitagsküche geht es auch darum, auf die Gefahren einer schnellen Kommerzialisierung des virtuellen Stadtraums aufmerksam zu machen. Internetkonzerne würden bereits an Datenbrillen arbeiten, mit denen man durch die Stadt laufen kann und immer wieder kommerzielle Angebote direkt ins Blickfeld spielen können, so Thomas Friemel. In einzelnen Ländern wie in Italien gibt es bereits Supermärkte, in denen Augmented Reality an Lebensmitteltheken die Waren anpreisen, wenn man zum Beispiel auf dem Handy freigeschaltet hat.
Dass man eben in den Supermarkt geht, dass man von den Regalen sozusagen angeschrien wird, dass viele nützliche Informationen, also wie zum Beispiel Inhaltsstoffe, wahnsinnig einfach plastisch dargestellt werden und ich als Verbraucher nicht das Kleingedruckte lesen muss. Ich werde wahnsinnig gut durch diesen Supermarkt durchgeführt, auch an Stellen, an die ich vielleicht gar nicht möchte oder gar nicht weiß, dass ich dorthin möchte.
Noch gibt es keine rechtlichen Regelungen für diesen neuen Raum der erweiterten Realität. Doch schon seien große Konzerne dabei, sich bestimmte Flächen für Werbezwecke zu sichern, so Thomas Friemel.
Wir haben in der Freitagsküche immer noch Ateliers und die Künstlerinnen mussten sich teilweise Untermieter mitsuchen. Und einer dieser Untermieter ist tatsächlich ein Marketing-Experte, der sich mit Nightlife-Kultur auseinandersetzt. Und der ist für einen großen Getränkehersteller, der im Nightlife auch stark präsent ist, aktiv. Und der sagte mir, ja, ja, klar. Also im Hintergrund läuft da schon relativ viel.
Thomas Friemel befürchtet, dass im virtuellen Stadtraum ein ähnlicher Wildwuchs entstehen könnte wie im Internet. Und dass Privatfirmen dabei schneller sind als Kunst oder Politik.
Wenn man sich überlegt, wie wirkmächtig das Internet heute ist, ja, und wie wirkmächtig dann im Endeffekt sowas sein kann wie Augmented Reality und sich im Endeffekt aber nur die Leute drum kümmern, die vermutlich da einen Markt hinter wissen und alle anderen und der Staat und wir dann wieder nur hinterherrennen.
Der bekannte Klingelton eines alten Mobiltelefons. Das ist der Sound zu einem weiteren digitalen Kunstwerk, das die Freitagsküche rund um einen Brunnen vor dem bekannten Buchmessenhotel Frankfurter Hof im virtuellen Raum platziert hat. Auf dem Handybild öffnen sich vor dem Brunnen farbige Zeichentrickmuscheln, aus denen Delfine mit Clownsgesicht herausspringen. Eine Schildkröte krabbelt hinterher. Das Innere einer oberen Muschelhälfte verwandelt sich in einen Computerbildschirm. Die Zeichnerin ist die Zeitkolumnistin Anna Hoffmann, erklärt Thomas Friemel.
Ich finde, das ist dann so eine Arbeit, die wahnsinnig gut funktioniert, die so eine humoristische Ebene hat, wo die Künstlerin sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, mit einem Ort und mit einem neuen Medium. Und ich finde die Arbeit sehr gut und sehr gelungen.
Arbeiten wie von Anna Hoffmann oder Katharina Pelosi zeigen in der Tat, es lohnt sich, wenn Kulturschaffende die erweiterte Realität des digitalen Stadtraums nicht dem Kommerz überlassen. Ein Stadtrundgang wie in Frankfurt am Main kann dann zu einem mehrdimensionalen ästhetischen Ereignis werden.
Frankfurts virtueller Kunststadtraum, gesehen von Ludger Fittgau, zu erleben mit einem Smartphone. Der Immobilienmarkt in Deutschland boomt weiter. Mietwohnungen sind Mangelware, aber auch Kunst- und Kulturinstitutionen werden von Spekulanten verdrängt. Symbolisch für die Situation kann man das gerade wieder in Berlin-Kreuzberg beobachten. Nach einem legendären Buchladen und der neuen Galerie für bildende Kunst hat es nun einen weiteren Gewerbemieter in der Oranienstraße 25 getroffen. Das 50 Jahre alte Berliner Werkbundarchiv muss die Räumlichkeiten seines Museums der Dinge mit den angeschlossenen Büros verlassen, so die Briefkastenfirma Victoria Immo Properties in der Kündigung. Renate Flackmeier ist die leitende Kuratorin des gekündigten Mieters. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Land Berlin kennt die Bedeutung des Werkbundarchivs Museums der Dinge, kann aber erst in 5 Jahren frühestens eigene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Was wollen Sie in der Zwischenzeit tun?
Ja, wir werden Ausweichflächen suchen. Es ist natürlich noch sehr frisch, aber wir haben schon damit begonnen, Kontakte aufzunehmen. Wir werden auch unterstützt von der Senatsverwaltung. Wir haben ja auch ein Archiv zur Geschichte des Deutschen Werkbundes, wo auch international auch Forscher hierher kommen. Also das werden wir versuchen zu erhalten und natürlich unsere Büroarbeitsplätze. Denn eine Dauerausstellung dann für so eine kurze Zeit aufzubauen, ist vermutlich nicht möglich, aber eben Sonderausstellung.
Die Oranienstraße 25 ist ein seit Jahren krisengeschütteltes Objekt. Hatte das Berliner Werkbundarchiv Kontakt zu diesem Investor, um zu fragen, warum er gekündigt hat?
Die Kündigung liegt noch nicht lange vor. Unser Vorstand hat den Eigentümern geschrieben, versucht, Kontakt aufzunehmen. Wir haben noch keine Reaktion. Wir lassen natürlich die Kündigung auch durch einen Anwalt prüfen. Es gibt eine Kündigungsoption in unserem Vertrag, leider Gottes. Das sind 12 Monate, nicht jetzt ja etwas mehr als ein halbes Jahr. Aber nach der Erfahrung der anderen Mieter des Hauses, es war ganz, ganz kompliziert. Immer auf die letzte Minute wurde dann vielleicht für ein paar Monate noch Verträge verlängert. Und im nächsten Jahr sind eigentlich alle raus, wenn wir draußen sind. Wir sind ja der größte Mieter.
Sie haben gesagt, der Berliner Senat unterstützt Sie. Sind seine Hände gebunden? Kann man einfach dagegen nichts tun, sondern muss gehen, wenn es denn angekündigt ist?
Ja, bei Gewerbemietrecht gibt es eigentlich wenig Schutzmöglichkeiten.
Da sollte sich ja auch was ändern, die Gewerbemieter besser zu schützen, nicht?
Ja, aber noch ist das nicht so. Und es ist ja nicht einfach nur, packt man die Koffer, geht raus, sondern ich meine, es ist ja eine Arbeits-, eine Vermittlungs-, eine Kulturstruktur, die da doch großen Schaden nimmt.
Ja. Zum Image Berlins gehört die Kunst- und Kulturszene. Wie hat sich Kreuzberg durch die Entmietung in Ihren Augen in den letzten Jahren verändert?
Das merkt man gerade an der Oranienstraße. Es war ja immer eine Straße, die so eine gute Mischung war. Auch interessante, kulturell affine, kulturtreibende, wie Architektenbüros und was weiß ich. Also so sehr vielseitig. Und das geht verloren. Also wir sind ja jetzt beim dritten Eigentümer. Ne? Wir haben ja angefangen mit 2 Privatinvestoren, die noch ganz nett waren und man hatte noch Kontakt. Dann kam Berggrün. Das war dann schon etwas schwieriger, auch verbunden mit direkten Mieterhöhungen. Und dann kam jetzt dieser anonyme Immobilienfonds, wo man jetzt überhaupt namentlich nicht mal mehr die Eigentümer dahinter zur Kenntnis nehmen kann. Und das ist eine wirklich, ja doch, ich finde, sehr gefährliche Entwicklung auch für Berlin.
Ich frage mich, auch in anderen deutschen Großstädten kaufen sich ja internationale Investoren ein. Wenn Sie mal den Blick weiten auf dieses ganze Land, was ist denn da schon passiert und was könnte noch kommen? Was bedeutet das dann für den Kulturstandort Deutschland?
Ehrlich gesagt bin ich auch etwas ratlos. Das bedeutet auf jeden Fall eine Verarmung. Es gibt dann nur so Start-ups, die sich das vielleicht noch leisten können, irgendwelche großen Niederlassungen. Das wird alles ähnlicher, ärmer. Dieses Vielfältige, das geht wirklich verloren. Und auch so eine Mischung aus kulturell und sozialer Orte. Ja, man fürchtet sich.
Braucht es Ihrer Meinung nach so etwas, was in frühestens 5 Jahren für das Berliner Werkbundarchiv bereitstehen wird, nämlich ein eigener Raum, der von der öffentlichen Hand getragen wird?
Ja, das ist eigentlich das einzig Wahre für Kulturinstitutionen, dass die Flächen nutzen, die im öffentlichen Besitz sind. Man kann ja offensichtlich alles, was im Privateigentum ist, ja nicht kontrollieren. Also das ist schon ein großes Problem.
Sagt Renate Flackmeier vom Berliner Werkbundarchiv, dem sein Museum der Dinge in Kreuzberg gerade gekündigt wurde. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
Ulrike Timm und die aktuellen Zeitungsfeuilletons. Hier ist Ihre Kulturpresseschau.
Sie suchen einen Hals für Ihren Galgen. Dieser Satz wurde zu einem geflügelten Wort im Iran für die Willkür des Regimes, erklärt uns Ali Sadrzadeh in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Satz stammt von Elham Afkari und sie hat ihn seit dem Tod ihres Bruders Navid in mehreren Interviews wiederholt. Navid, ein bekannter Ringer Irans Nationalsportart, Navid starb vor 2 Jahren, er hatte an Demonstrationen teilgenommen, ebenso wie seine jüngeren Brüder, denen dafür 54 bzw. 27 Jahre Gefängnis auferlegt wurden, plus jede Menge Peitschenhiebe. Sie suchen einen Hals für ihren Galgen. Die FAZ hat diesen Satz auch zur Überschrift des Artikels gemacht, in dem Sadrzadeh den riesigen Propagandaapparat des iranischen Regimes beschreibt. Die perfekte Kontrolle sollen staatliches Funk und Fernsehen garantieren. Rund 30.000 Mitarbeiter habe es vom Geheimdienst überwacht. Doch gegen den Freiheitswillen der Bevölkerung habe die staatliche Propaganda nichts ausrichten können, vermerkt Ali Sadrzadeh und bleibt bei aller Repression staunenswert optimistisch. Auch die Süddeutsche Zeitung berichtet ausführlich von Drangsalierung, Gängelei und Gewalt. In China sind es Lockdown und nur Covid-Politik, mit der die Regierung die eigene Bevölkerung in Schach hält. Liao Yiwu, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels 2012, klagt an. Bei einem Brand in einem Hochhaus in Urumqi habe es für die Bewohner keine Fluchtwege gegeben. Zitat des Dichters: Die Wohneinheiten waren von außen abgeriegelt und am Ende jedes Korridors standen sogenannte Epidemieschutzwände, verstärkt durch Metallschutzgitter, Barrieren, die selbst die herbeieilenden Kräfte der Feuerwehr nicht ohne weiteres durchbrechen konnten. Nach offiziellen Angaben starben 10 Menschen, Augenzeugen und Überlebende berichten von deutlich mehr Opfern. Dieses Ereignis wird Geschichte schreiben, so Liao Yiwu in der Süddeutschen Zeitung. Staatschef Xi Jinping sei es gelungen, innerhalb seiner Firewall ein System der kommunistischen Gesundheitsdiktatur zu errichten, mit dem unter dem Vorwand der Gesundheitsprävention die Gesamtbevölkerung überwacht und kontrolliert wird. Wer China überleben will, muss kooperieren. Soweit das deprimierende Fazit des Dichters Liao Yiwu, der seit über 10 Jahren im Exil lebt. Doch auch in China regt sich Widerstand. Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung findet sich ein Porträt Peng Lifas. Das ist der Mann, der die Proteste ausgelöst hat. Es gelang ihm, im Oktober 2 riesige Protestplakate auf einer vielbefahrenen Brücke in Peking zu installieren. Erst jetzt wird klar, wie viel Peng Lifa mit seiner Protestaktion verändert hat, meint Lea Sahai in der Süddeutschen Zeitung. Viele Chinesen setzen sich plötzlich gegen die Staatsgewalt zur Wehr, scheinbar ohne Angst vor den Konsequenzen. Sie öffnen im Lockdown einfach ihre Türen, gehen hinaus und niemand wagt es, sie zu stoppen. Der Brückenmann von Peking aber ist seit dem 13. Oktober nicht mehr gesehen worden. Bei so existenziellem und lebensgefährlichen Kampf um Freiheit und Rechte müssen andere Themen in den Feuilletons heute notwendig verblassen. Aber wir wollen wenigstens noch kurz auf die Schauspielerin Nina Gummich hinweisen, die in einem ARD-Zweiteiler die Frauenrechtspionierin Alice Schwarzer verkörpert, die 80. Geburtstag hat. Den Film findet die Welt gar nicht so gelungen, aber die Hauptdarstellerin fabelhaft, weil sie sich geradezu wissenschaftlich vorbereitet hat, Schwarzer studiert hat, ihre Bücher gelesen, das nicht eben geringe Videomaterial gesehen, sie getroffen hat. Tabellen hat sie angefertigt, sich Tonfälle, Reaktionen, das Lachen, das Hochziehen der rechten Augenbraue, das Wegwischen mit dem Handrücken angeeignet. Eine erstaunliche Anverwandlung. Alice zeigt die ARD am Mittwochabend.
Mit Ulrike Timms Kulturpresseschau endet Fazit mit Gabi Wuttke.